Deutschlandfunk. Das Wochenendjournal.
Ich tanze mit dir in den Himmel hinein, in den siebenten Himmel der Liebe.
Die Tante ist vergast worden. Ich wollte einmal in den Raum gehen, in dem sie getötet wurde. Ich denke nämlich, dass sie nicht so verwirrt war, um nicht zu übersehen, was da passierte.
Die ersten sind ohnmächtig geworden, sanken auf den Boden, während andere noch standen und das mitbekommen haben.
Er hat gesagt, ich weiß, was töten heißt. Und dann hat er so geweint.
Es sind dermaßen erschütternde Erlebnisse. Solche Traumata sind mit einem kindlichen Bewusstsein überhaupt nicht bearbeitbar.
Also als Kind war ich bei ihr auf dem Arm. Und es kam die Bombardierung, vor allem die Russen, erst zu Ende des Krieges. Hat dann immer mich auf den Arm genommen, getanzt, weil sie in der Angst, wenn ihr was passiert, mich nicht zurücklassen wollte während der Bombardierung.
Und das Lied, das sie gesungen hat?
Ich tanze mit dir in den Himmel hinein.
Jahre den Mund halten, die Bilder mit sich herumschleppen, ohne mit einem Menschen zu reden. Aus Scham oder einfach aus dem Gefühl früherer Generationen heraus, dass es sich nicht schickt, über eigene Gefühle zu sprechen. Und jetzt ist alles anders. Viele ehemalige Kriegskinder beginnen zu reden und begaben sich auf einen Weg, der für viele nach 4 oder 5 Jahren, der für viele erst heute einen Erfolg aufzeigt, nämlich ein Leben zu führen, wie sie es schon immer führen wollten. Das Ende des Schweigens. Kriegskinder brechen im Alter ein Tabu. Willkommen zum Wochenendjournal. Am Mikrofon begrüßt Sie Ulrich Gieneiger. Heute gemeinsam mit einem Studiogast, dem Psychologen Werner Hübner, der viele dieser Kriegskinder in Gesprächen begleitet hat in den letzten Jahren. Willkommen im Studio,
Herr Hübner. Vielen Dank.
Herr Hübner, wir haben Ihre Stimme gerade schon mal gehört. Die Aufnahme entstand im Jahr 2008 oder 2009. Damals begannen Sie, diese Menschen zu begleiten. Was ist denn mittlerweile die Zwischenstation? Wo sind diese Menschen jetzt angekommen?
Diese Menschen haben ihre Erinnerungen nicht mehr im tiefen Keller vergraben, sondern werden Stufe für Stufe jetzt sozusagen wieder an das Licht kommen, die Erinnerungen, und sie selbst auch sagen, jetzt führe ich ein Leben, wie ich es eigentlich führen wollte. Jetzt führe ich ein Leben beschwerdefrei. Ich habe immer unter unerklärlichen Dingen wie Panikattacken oder frei flottierende Angst gelebt. Jetzt bin ich endlich da, wo ich hätte schon vor vielen Jahren sein können.
Thank you. hellgraue Häuserfassaden aus den 60er Jahren, ein dunkelgrauer Himmel, ein Wohnblock am Rande von Köln. In einer kleinen Wohnung, in einer dritten Etage, öffnet Doris eine 70-jährige Fotoalben. Sie zeigen Szenen aus dem Leben der damaligen Zeit, unter anderem ihren Vater in Uniform, im Hintergrund Kriegsgerät. Eines Tages, und das ist schon viele Jahre her, blätterte sie die Alben auf und stieß auf eine merkwürdige Veränderung.
Die Fotos waren nicht mehr da.
Die Fotos waren aus den Alben entfernt worden?
Die Fotos waren weg, ja.
Und was glauben Sie, warum und wer war das?
Ja, ich nehme an, dass es mein Vater war. Oder auch meine Mutter, ich weiß es nicht. Weil man an der Uniform erkennen konnte, wo mein Vater war oder was er gemacht hat.
Mhm. Was hat Ihr Vater getan?
Der hat getötet.
Wie?
Ja. Das habe ich aber alles erst nach seinem, nein, nicht nach seinem Tod, kurz vor seinem Tod, da hat er mir das ja bestätigt. Mein Vater hat ein fahrbares KZ gefahren. Der hat...
Also vermutlich nicht alleine, sondern mitgefahren.
Ja. Und ich sage jetzt einfach, er war Judensammler.
Sie haben Juden eingesammelt und dann?
Und direkt vergast.
Im Auto?
Im Auto, ja. Und erst habe ich gedacht, das gibt es nicht, sowas. Und dann habe ich einen Film gesehen, wo genau das passiert ist.
Was ist denn nach dem Krieg direkt passiert?
Ja, ein Mord habe ich mit angesehen.
Was ist da genau passiert?
Da hat er einen Mann erschlagen.
Warum hat er ihn erschlagen?
Ich nehme an, dass der meinen Vater erkannt hat oder was von meinem Vater wusste, dass der nicht reden sollte.
Dass der Zeuge nicht reden sollte?
Dass der nicht reden sollte, ja.
Was war das für eine Situation, in der er ihn erschlagen hat?
Das war im Wald, da war eine Hütte. Wir sind mit dem Fahrrad dahin gefahren. Dann hat er mich runtergesetzt, hat mich so an eine Tanne hingesetzt. Da habe ich dann gehockt und er ist dann auf diese Hütte zugegangen. Ja, und da habe ich das dann gesehen, wie er auf den einschlug und wie der dann am Boden lag. Und um den Kopf war ganz viel Blut, alles rot. Und das hat sich bei mir so eingeprägt, ich konnte nix, ich hatte eine Abneigung gegen Rot. Ich konnte zum Beispiel, bei uns zu Hause gab es immer Tomatensuppe. Wenn ich diese Tomatensuppe schon sah, musste ich mich übergeben.
Sie tragen jetzt eine rote Jacke.
Ja, jetzt. Und damals, ich habe keine rote Kleidung getragen, nichts. Und auch mit dieser Tomatensuppe. Ich konnte mir das nicht erklären, warum, wieso.
Sie haben mir als Kind unbequeme Fragen gestellt.
Ja, oh ja, sehr.
Was war die Folge?
Ich wurde für verrückt erklärt.
Hat Ihr Vater es jemals als Bedrohung empfunden, dass Sie viel wussten?
Nein, weil ich habe ja nachher geschwiegen. Ich war ja nachher still, ich war stumm. Ich habe nichts mehr gesagt.
Was war das denn für eine Situation, als Ihr Vater das Schweigen gebrochen hat vor seinem Tod?
Das war kurz vor seinem Tod und da haben wir dann zusammengesessen und da haben wir über Tod gesprochen und mein Vater ahnte, dass er 3 Monate später sterben, also oder kurz davor war. Und da haben wir so drüber gesprochen. Und da hat mein Vater gesagt, ich weiß. Moment, wie hat er sich ausgedrückt? Er hat gesagt, ich weiß, was töten heißt. Und dann hat er so geweint. Und dann hat er gesagt, ich habe viele Menschen sterben sehen und ich war auch daran beteiligt. Und da habe ich nur gesagt, Papa, dann erzähl doch, rede darüber. Und da hat er gesagt, nein, das kann ich nicht. Dann würde ich direkt sterben. Ich habe die ganzen Jahre geschwiegen und dann würdest du mich verachten und das will ich nicht.
Soweit das Gespräch mit der Zeitzeugin und das führt zwangsläufig zu einer Frage an unseren Studiogast Werner Hübner. Sie kennen ja diese Frau persönlich. Die Frau fühlte sich schuldig für etwas, was sie nicht getan hat. Gibt es so etwas wie eine Allianz des Schweigens?
Ja, alle, die in der Gruppe waren, konnten als Kinder über ihre Not überhaupt nicht sprechen. In den Familien gab es niemanden, der das thematisieren wollte, überhaupt dazuhören wollte. So gab es dann eine Tendenz, sich einfach pflichtbewusst und einfach schweigend in irgendeine Rolle zu fügen. Und es war auch, glaube ich, grundsätzlich so, dass angesichts der Schuld, die man als Zugehörige einer Nation hatte, die man auf sich geladen hatte, es nicht angemessen war, über eigene Schwierigkeiten zu klagen. Also so zusammengefasst, die Täter hatten keinen Opferstatus zu reklamieren.
Geht der Fall, den wir gerade gehört haben, nicht noch weiter? War da nicht so etwas wie eine Verbindung zwischen Vater und Tochter?
Ja, diese Allianz ist immer dann auch, es waren ja nur Frauen in der Gruppe, immer auch gegeben, wenn es eine enge Bindung des Mädchens zum Vater gab. Und da diese Bindung war stärker als zunächst die Anklage.
Also die Frau fühlt sich mitschuldig?
Die Frau fühlt sich mitschuldig, weil sie sich mit dem Vater verbunden fühlt.
Zunächst schweigen wir und das Ticken der Wanduhr steht für das jahrzehntelange Schweigen der Frau, die nicht möchte, dass ihr Name genannt wird. Die Wohnung ist zweckmäßig und sehr nüchtern eingerichtet, was darüber hinwegtäuschen mag, dass diese Frau eine sehr kreative Ader hat. Das äußert sich unter anderem in den Versen, die sie niederschreibt, um Herrin zu werden über ihre Erinnerung.
Kindheit im Krieg. Warum weint ihr jede Nacht und klagt und betet so laut? Und ich soll doch schlafen im Luftschutzkeller. Weiß nicht, was derweil draußen zerbombt wird und in euch.
Diese Traurigkeit der Mutter hat die Frau ein Leben lang verfolgt. Die Mutter trauerte um ihre Schwester, die ermordete Tante unserer Gesprächspartnerin. Nach vielen Jahrzehnten hat sie den letzten Gang dieser Tante nachverfolgt und nachvollzogen. All die Jahrzehnte zwischen heute und 1944 sind sie plötzlich wie weggeblasen.
Das war eben auch die Problematik für mich als Kriegskind, dass ich nicht wusste, was spielt sich da ab. Und ich hatte das Gefühl, so geht das Leben an sich, dass man nachts in den Keller muss, dass man abends nicht aus, sondern angezogen wird, weil also, es dann schnell gehen muss.
Also Krieg als Normalzustand?
Krieg, der Normalzustand des Lebens überhaupt, habe ich angenommen. Frieden, wusste ich nicht, wie es geht.
Wir haben uns vor fast 5 Jahren schon einmal unterhalten. Damals erwähnten Sie die Angst, wenn Sirenen zu hören sind oder vielleicht ein Feuerwerk auch. Hm?
Ja, richtig.
Hat sich daran was geändert? Sie haben ja in dieser Zeit an vielen Gesprächen teilgenommen.
Ich zucke immer noch zusammen bei Sirenen, aber die Spitze ist weggenommen. Es ist nicht mehr furchteinflößend in dem Sinne, dass das so eine unbekannte Bedrohung ist.
Kommen wir auf die Tötungsanstalt Hadamar. Wer war die Verwandte?
Also es gab die Schwester meiner Mutter. Ich bin 1936 geboren, sie ist 41 gestorben. Ich nehme an, dass sie behindert war, und zwar geistig behindert war. Meine Mutter hat mir erzählt, die Tante sei mit dem Fahrrad in Straßenbahnschienen geraten, unglücklich gefallen und seit der Zeit hätte sie Aussetzer gehabt. Es wurden dann noch ein paar Bilder von ihr gefunden.
Vor Ihnen liegt eine Mappe. Tante Else, Tötungsanstalt Hadamar, ist handschriftlich über diese Akte vermerkt. Mhm. Und unter anderem auf schon leicht vergilbte Papiere.
Und das ist ein Bild dieser Tante.
Das ist eine schöne Frau mit ebenmäßigen Gesichtszügen von vielleicht Mitte 30. Sie blickt leicht lächelnd in die Kamera.
Die Tante ist vergast worden. Sie war bei dem zweitletzten Transport derer, die vergast wurden.
70 Jahre nach der Ermordung der Tante Else waren Sie da. Warum?
Als ich dahinter gekommen war, dass dieses Bild von meiner Mutter, die immer weint und irgendwo in Trauer ist, dass dieses Bild mit dem Tod von Tante Else zusammenhängen konnte, da habe ich merkwürdigerweise aber auch gedacht, dass ein wenig so von meinen Lebensängsten mit dieser Tante Else und mit ihren Ängsten zu tun haben könnte. Ich wollte einmal in den Raum gehen, in dem sie getötet wurde.
Durch diesen erbärmlichen Türverschlag ist sie gegangen, auf den Spuren ihrer Tante selbst, viele Jahrzehnte nach dem Mord. Die Tötungsanstalt Hadamar in Mittelhessen ist heute eine Gedenkstätte. Die Tür führt zu einer Treppe, die Gaskammern sind im Keller. Die Opfer wurden mit Bussen hierher gebracht, ausgeladen, registriert und waren dann, etwa 3 Stunden nach ihrer Anlieferung, tot. Etwa 14.500 Menschen zwischen 1941 und 1945. Georg Lilienthal ist der Leiter dieser Gedenkstätte.
Die Patienten mussten sich ausziehen, weil sie einen Stationenweg durchlaufen sollten zur Aufnahme. Es wurde also so getan, als sei das eine ganz normale Verlegung in eine andere Anstalt. Der zweite Teil, zu dem wir jetzt gleich gehen, das war sozusagen der Warteraum.
Wir kommen in einen größeren Raum mit Schautafeln. Es sind Besuchergruppen unterwegs.
Und dann wurden sie einzeln aufgerufen, einen Stationenweg zu durchlaufen. Der fing an da vorne beim Verwaltungsbeamten. Da ging es darum, die Identität der Patientin oder des Patienten zu überprüfen.
Und all die Verwaltungsbeamten, Ärzte und, die hier den Dienst taten, mal so formuliert, die wussten, dass der, der ihnen gegenübersteht, in wenigen Minuten tot ist.
Das wussten die, ja. Dazu waren sie hier.
So, wir gehen jetzt. Jetzt tut sich die Tür auf. Vor uns tut sich jetzt eine Treppe auf, die steil nach unten führt. Es ist jetzt etwas finsterer.
So, die Patienten sind genau diese Treppe hier runtergekommen, bis hierher. Hier war eine Tür. Man sieht den Türsturz noch, weil hinter der Tür befinden sich die Tötungsanlage.
Wir kommen jetzt in einen gekachelten Raum, ebenfalls eine niedrige Decke. Und das ist die Gaskammer. Das heißt, man sieht hier an der Decke rundum Rohre laufen.
Ja, das sind Wasserrohre. Und dazu sollte man sagen, diese Gaskammer ist eben als Duschraum getarnt. Also Fliesen an der Wand und auf dem Boden, das sind noch die Originalfliesen aus der Zeit. Ja, die Menschen wurden vergast mit Kohlenmonoxidgas. Und das ist eben ein Gas, das nicht zum äußeren Erstickungstod führt, sondern das Blut wird eben gehindert, Sauerstoff aufzunehmen. Man muss sich das so vorstellen, dieser Zeitpunkt, wenn Sie 30 oder 50 oder 60 Personen hier in der Gaskammer haben,
ein relativ kleiner Raum.
Der Zeitpunkt, wann diese Benommenheit und Ohnmacht einsetzt, ist unterschiedlich gewesen bei den Personen, weil das abhängt von der körperlichen Konstitution, Körpergröße und so weiter. Das heißt, die ersten sind ohnmächtig geworden, sanken auf den Boden, während andere noch standen und das mitbekommen haben.
Wir haben versucht, einer dieser Toten ein Gesicht zu geben, Elisabeth. Mhm. Ihre Verwandte ist hier gewesen, Jahrzehnte nach ihrem Tod, und geht erleichtert wieder, so schwer es für sie war, wie sie uns berichtet hat. Aber die Frau sagt, es geht hier seither besser und sie habe Elisabeth wieder durch diesen Gang hier in diese Gaskammer, in die Familie zurückgeholt. Erleben Sie als Leiter dieser Anstalt sowas öfter?
Ja, ich kann mich an einen Fall erinnern, wo auch die Enkelin das Schicksal eben der Großmutter aufgeklärt hat und die mir dann beim dritten oder vierten Besuch hier sagte, die ersten Besuche waren sehr schwer. Aber jetzt beim vierten Besuch habe ich sowas wie eine Erleichterung, eine Versöhnung auch mit dem Ort. Es ist nicht mehr der Schreckensort, sondern es ist ein Ort, wo ich meiner Großmutter begegne.
Tötungsanstalt Hadamar ist nicht die einzige gewesen. Es gab eine ganze Serie und wer heute eine dieser Gedenkstätten aufsucht, der muss sich innerlich wappnen. Und wenn wir uns schon innerlich wappnen müssen, dann stellt sich die Frage, wie sehr erst die Angehörigen, die nach Jahrzehnten und die Gesprächspartnerin, die wir hatten, war nicht die einzige Frau, wie wir gehört haben. Ja, Werner Hübner, warum tun sich Menschen das an, auf dem Weg ihren Frieden zu finden, und finden die dann zumindest einen Teil ihres Friedens?
Es ist so, dass die Frau, die wir eben gehört haben, ja, den Versuch unternommen hat, stellvertretend in ihrer Tante das aufzusuchen, was sie selbst erlebt hat. Also die Tante wurde nicht beachtet, wurde als verrückt erklärt und sie als kleines Kind wurde auch nicht ernst genommen. Ihr wurde auch nicht erzählt, worum es dort ging, wie sie auch in ihrem Gedicht das so ausdrückt. Und dieses Stellvertretende, das ist etwas sehr Wesentliches, wie Menschen dann versuchen, allmählich wieder sich den Ereignissen zu nähern. Sie hören in der Gruppe zunächst einmal, wie andere darüber sprechen und sie kommentieren das auch, als wäre das gar nicht ihre Geschichte. Und irgendwann springt der Funke über und sie entdecken, ey, das bin ja ich, worüber ich spreche.
Das heißt, wenn derart traumatisierte Menschen in einer Gruppe zusammenfinden, dann hilft das Gespräch des Gegenüber, das Zuhören dem Gegenüber dazu, die eigenen Barrieren zu überwinden, auch wenn die seit Jahrzehnten tief im Keller liegen.
Ganz genau. In dieser Stellvertretung kann ich allmählich mich annähern an das, was eigentlich undenkbar, unerinnerbar war, was wir vorher schon mit dem tiefsten Keller besprochen haben. Jetzt allmählich in dem Schatten der anderen kann ich mich meinen eigenen Erinnerungen stellen und im Vertrauen darauf, dass auch mein Gefühl parallel zu meiner Erinnerung sich auch wieder einstellen kann, gibt es eine Möglichkeit der Katharsis. Ich weine an Stellen innerhalb der Gruppe, wo ich gar keinen Gesprächspart habe und entdecke über das Gefühl, oh, ich komme meiner Geschichte sehr, sehr nah.
Damit kommen wir zu einer Zeitzeugin, die Sie ja ebenfalls viele Jahre lang begleitet haben, die noch vor kurzer Zeit erhebliche Probleme, gesundheitliche Probleme hatte. Dann kamen die Gespräche in der Runde mit anderen Frauen und heute ist sie so gut wie geheilt. Sie heißt Barbara Ollier. Sie sitzt, als wir sie getroffen haben, in ihrem geräumigen Wohnzimmer zwischen ausgesuchten Antiquitäten. Der Blick fällt über die verglaste Veranda in den weiträumigen Garten. Die Frau erinnert sich, dass sie vor vielen Jahren an einem Kongress von Kriegskindern in Frankfurt am Main teilnahm. Sie ging ans Saalmikrofon und gebrauchte plötzlich unbewusst ein Wort, das ihr Elend auf den Punkt gebracht hat. Und sie sagt wörtlich über ihre Schuld:
Man kann daran ersticken. Und dieses Ersticken, das hat mich im Nachhinein sehr bewegt. Ich hatte nämlich davor Erstickungsanfälle. Ich bin einmal in einem Hotel in Hamburg nachts fast erstickt. Und jetzt wusste ich, dass diese Erstickungsanfälle von dieser Schuld kamen.
Die aber nicht Ihre persönliche Schuld gewesen.
Nein, ich bin ja 1939 geboren.
Sie hatten den Verdacht, Sie hatten mir vor 4 Jahren Fotos gezeigt.
Ja, habe ich
Ihnen schon Hinrichtung.
Gezeigt. Die habe ich nochmal da.
Die haben Sie nochmal hier.
Mein Vater war für mich der ideale Mann. Ich habe ihn geliebt und ich glaube auch, er hat mich geliebt.
Und nun blickt sie zurück auf eine Zeit, als ihre Kinder im Schulunterricht eine Arbeit über die Nazizeit schrieben. Auf der Suche nach historischen Quellen durchsuchten sie alte Kisten im Speicher ihres Hauses in Hamburg. Was sie da fanden, hat Kindern und Mutter die Sprache verschlagen. Irgendwann standen ihre Töchter vor ihr mit den Fotos in den Händen.
Guck mal, Mama, dein Vater war doch nicht so gut. Guck mal hier die Fotos an. Und auf diesen Fotos war auf einem Foto waren ganz schreckliche, zerlumpte Gestalten, die vor sich hin trotteten. Auf einem anderen Foto waren Massengrab-Leichenberge und ein Soldat stand da drauf. Auf einem, das war ein Kamerad von meinem Vater. Auf einem anderen Foto war mein Vater mit dem harten Kreuz auf der Uniform. Und da war mir plötzlich klar, er hatte mitgemacht. Und er hatte wohl auch ein schlechtes Gewissen, denn er muss es zu Hause erzählt haben. Und ich als kleines Kind habe das atmosphärisch oder irgendwie habe ich das mitgekriegt, die Schuldgefühle von meinem Vater. Und die habe ich übernommen.
Wir haben uns über diesen Vorgang vor 4 Jahren schon mal unterhalten. Haben Sie in der dazwischenliegenden Zeit ein korrigiertes Bild oder einen anderen Seelenzustand erreicht?
Ich bin jetzt Gott sei Dank diese Schuldgefühle los.
Sie hatten vorhin erwähnt, Sie hatten Schwierigkeiten mit der Atmung, Sie hatten Angst zu ersticken.
Ja.
Ist das besser geworden?
Ja, das ist weg.
Ist ganz weg?
Ja, ist ganz weg. Habe ich nicht mehr gehabt. Und Es war auch nichts Organisches und ich hab auch sehr viel Schwierigkeiten gehabt mit dem Magen. Ich habe gekotzt, richtig was gekotzt, Entschuldigung, sehe den Ausdruck. Aber es war etwas Auskotzen.
Ja, inzwischen ist die Situation anders. Man kann an Schuld ersticken, hat sie ursprünglich gesagt. Und die Beschwerden dieser Frau sind nun so gut wie weggeblasen. Ist das das richtige Wort, Werner Hübner? Passiert das so schnell oder ist das ein jahrelanger Prozess?
Erstmal müssen wir erstaunt feststellen, Reden hilft. Also, dass wir überhaupt noch mal so hören, darüber sprechen. Es war in Todesnähe, Erstickung. Jetzt wird darüber gesprochen und auf ganz allmählich löst sich etwas und die Menschen haben nach Jahrzehnten wieder ein zufriedenes Leben mit sich, ihrem Körper und dem seelischen Haushalt. Dass wir das einfach noch mal feststellen. Reden bringt Ungeheures hervor. Und am Beispiel dieser Frau kann gesagt werden, dass das ein allmählicher Prozess war, dass sie Jahr über Jahr für Jahr immer wieder was abgleichen musste, den Anteil der eigenen Schuld, das ist unabhängig auch von dieser Frau, den Anteil der eigenen Schuld auch abgleichen, sich allmählich davon verabschieden, um dann zu gucken, was ist denn mit meinem Leben, was ist mit dem Leben meiner Kinder, was gebe ich denen weiter.
Ich will gerade noch mal auf die Schuld kommen, die wir vorhin schon mal angesprochen haben und es noch etwas vertiefen, weil Sie sagen auch Ihre Schuld, aber Sie waren 1939 geboren, das heißt, sie war vollkommen unschuldig und trotzdem ist diese Schuld in ihr und wir übernehmen ja auch schon diesen Sprachgebrauch Schuld. Ja. Wie kommt es nochmal, dass ein Mensch, der sich nichts vorzuwerfen hat, anstelle anderer möglicherweise schuldig fühlt?
Ja, die von mir betreuten Frauen, welche Schuldgefühle entwickelten, standen alle, wie die Frau Ollier auch gesagt hat, in einer tiefen Bindung zu ihrem Vater. Und sie hatten durch die Bindung als Mädchen zum Vater, was prägend war, sie hatten sich mit ihm solidarisiert und mit dem abwesenden Vater haben sie sozusagen in der Allianz die Schuld des Vaters mit aufgenommen. Und haben ihn das auch beibehalten über dessen Tod hinaus. Das heißt, eine Allianz, um mit dem Vater in Verbindung zu sein, das funktioniert über die gemeinsame Schuld.
Zu werden. Befehl, Gehorsam, Kameradschaft, Disziplin und Selbstaufopferung sind die vorrangigen Erziehungsziele. Was nicht tötet, härtet ab. Was sind wir?
Pimpfe!
Was wollen wir werden? Soldaten!
Die Juden sind ausgeschlossen. Muslime sind ausgeschlossen. Menschen anderer Rassen sind ausgeschlossen. Menschen anderer Herkunft sind ausgeschlossen. Was sind wir?
Pimpfe!
Was wollen wir werden?
Soldaten!
Und stopp! Die 12-Jährigen im Zuschauerraum der Studiobühne Köln sind anfangs begeistert und die Eltern im selben Augenblick entsetzt. Denn die Schauspieler sind mit den Kindern zu Marschmusik in den Zuschauerraum hereinmarschiert. Und dann werden die Parolen immer schwerer erträglich. Der psychologische Trick dabei: Das Stück ist so angelegt, dass die Kinder den rechtsnationalen Thesen zunächst auf den Leim gehen, bis die Szene kippt und es klar wird, wohin das alles führt und was das mit den traumatischen Erinnerungen der Kriegskinder zu schaffen hat. Monate nach der Aufführung von »Es wird alles anders« sitzen wir in einer Privatwohnung zusammen. Der 82-jährige Zeitzeuge und Schriftsteller Nathan Keas, der Regisseur Manuel Moser und die beiden Schauspieler Lena Kupke und Tali Barde. Sie kommen zu sprechen auf die Zeit, als sie an den Bühnenszenen gearbeitet haben. Sie befragten dazu eine alte Dame in einem Seniorenheim nach ihren Erinnerungen. Die Frau schlug eine Szene vor und die Jüngeren hielten die Luft an. Manuel Moser.
Als wir anfingen zu erzählen, dass wir so ein Stück machen für Kinder und Jugendliche, sagte sie, ja, dann habe ich eine Idee, sie müssen das so machen. Am Anfang hört man laut Sirenen und dann kommen die Leute aus dem Bunker und dann guckt man, wer noch lebt und wer tot ist.
Nathan, Sie haben diese Zeit als Kind erlebt.
Ja.
Was auf der Bühne läuft und was die Erinnerung sagt, es ist wahr. Geht das eins zu eins zusammen?
Das geht tatsächlich eins zu eins zusammen. Das ist so treffend gespielt und so überzeugend von den jungen Schauspielern gebracht, dass sich die drei Schauspieler schon gefragt haben, ob sie nicht doch vielleicht verkappte Nazis seien. Ich habe manchmal heulen müssen innerlich, weil dann so alles so hochkommt.
Was haben Sie gespielt?
Unglaublich.
Schauspieler?
Ja, auch verschiedene Rollen. Also sie trifft sowohl für eine Situation eigentlich auch auf heute zu, aber gleichzeitig ist es eigentlich eine Rede, die jemand aus dem Nationalsozialismus halten könnte. Und was erschreckend daran ist, dass ich mit dieser Rede meistens die Kinder oder das Publikum dazu bekomme, dass sie mir zustimmen, indem ich Sachen sage, sowas wie, wir sind die Lokomotive Europas und...
Also so Originalzitate aus der Zeit.
Das sind nicht unbedingt Originalzitate.
Aber im Geiste nah dran.
Im Geiste nah dran.
Na, es sind auch vor allen Dingen sind eigentlich Zitate, die jetzt vor kurzem auch in der Presse waren. Nur für uns ist es halt wichtig gewesen, sowas in die Jetztzeit zu holen und den Kindern das Gefühl zu geben oder den Zuschauern allgemein das Gefühl zu geben von, wieso kommt man auf einmal an einen Punkt, dass man sowas zustimmt.
Wenn Eltern mit ihren Kindern in der Vorstellung sind, dass die Kinder da stehen und dem Tali total folgen und das toll finden, weil da steht ein junger, sympathischer, enthusiastischer Mann vor denen, der sagt, ja, es geht doch vorwärts und ist doch toll. Und die Eltern stehen schockiert daneben, weil die genau, die verstehen den Hintergrund und wissen, worauf das abzielt und sind auch teilweise erschrocken vor ihren Kindern, dass die Kinder so mitziehen.
Die Stimmung ist dann meistens da, dass alle Kinder so mir folgen wollen und dann brechen wir das aber, indem es übergeht in ein Spiel und dann setzen wir direkt an mit einer neuen Geschichte, einer Erzählung, wiederum aus einer Sicht eines Kriegskindes, in dem Fall sogar von meinem eigenen Großvater, wo ich dann die Rolle wiederum meines Großvaters einnehme und erzähle, wie es damals war, einen Bombenangriff mitzuerleben.
Das Interessante an dem Stück für mich ist, dass am interessiertesten sind ganz junge Menschen. Die stellen die interessantesten Fragen. Erwachsene schweigen, entweder weil sie den Vater nicht gefragt haben, oder weil sie wissen, was wir uns sagen, es nicht.
Auf dem Holztisch, an dem wir da sitzen, da liegen Karten. Die kommen aus dem Theaterstück, ein ganzer riesiger Stapel. Und die hatten zu tun, Herr Moser, mit Erinnerungen?
Ja, das sind Erinnerungen. Was wir hier haben, das sind die Karten. Gegen Ende des Stückes fordern wir die Kinder und Jugendlichen auf, ihre Erinnerungen aufzuschreiben. Und wir geben da überhaupt kein Thema vor. Also ich kann ja einfach mal so ein bisschen durchgehen. Eine meiner liebsten Erinnerungen ist die meiner Großmutter. Sie hat beide Weltkriege erlebt, überlebt und war eine wahnsinnig starke und herzliche Frau. Das ist jetzt zum Beispiel ein Statement.
Von Kinderhand geschrieben.
Ist von Kinderhand, also es ist alles von den Kindern ausgeführt.
Hier steht super Erlebnis, ich habe viel gelernt.
Genau, dann haben wir hier, das ist jetzt eher ein Erwachsener. Mit 81 Jahren erkrankte mein Vater an einem Gehirntumor und in seiner letzten Lebensphase kannte er seine Familie nicht mehr, aber die schlimmsten Erinnerungen des Krieges tauchten wieder auf.
Ja, soweit das Theaterprojekt. Und hier wurde eben ein Phänomen erwähnt, dem wir bei der Recherche zu dieser Sendung immer wieder begegnet sind. Die These ist, im Gegensatz zu den jungen Generationen in den Jahrzehnten zuvor, die den Alten gesagt haben, erzähl mir nichts vom Krieg, sind die heute 10- bis 15-Jährigen etwa neugierig. Die fragen den noch lebenden Zeitzeugen und Kriegskindern förmlich Löcher in den Bauch und deren Geschichte wird nicht in Vergessenheit geraten. Werner Hübner, gibt es dafür, für dieses Phänomen eine Erklärung, also dass viele Generationen lang man den Alten sagte, wir wollen es nicht hören und auf einmal ist da eine ganz andere Generation?
Ja, also wenn sich dieses Phänomen stabilisiert, kann jetzt gesagt werden, dass die Mauer des Schweigens wirklich gebrochen ist, dass die Urenkel jetzt ganz allmählich eventuell auch von dieser Nachschuld befreit sind. Und das ist aber nicht zufällig, sondern das ist vorbereitet worden. Das heißt, es gab sowas wie auch einen Prozess der Aussöhnung, der Versöhnung. Da ist ein Kniefall in Warschau wichtig. Da ist die Revolte der 68er-Generation wichtig. Das heißt, die allmähliche Befreiung, die viele, viele, viele Jahre gedauert hat, ist jetzt sozusagen dort angekommen, wo man schuldfrei möglicherweise anders auf die Phänomene schauen kann. Und wenn das tatsächlich so eine stabile Größe annimmt, dann kann es sein, dass wir allmählich auch als ganze Gesellschaft uns von diesem Fluch allmählich befreien.
Wenn das so zutrifft, dass sich jetzt schon die Jungen öffnen, Sie haben ja bisher mit den Alten gearbeitet, hat das Folgen für Ihre persönliche Arbeit?
Es gibt ein großes Interesse der Kinder, der Kriegskinder, wieder eine neue Gruppe zu gründen. Und ich werde auch zwei weitere Gruppen in Köln demnächst jetzt anbieten, für Kinder der Kriegskinder und auch nochmal für die Kriegskinder selbst. Und ich denke, auch diese Arbeit lohnt sich weiter, auch über die Generationen hinaus noch fortzusetzen.
Doris, die 70-Jährige, die bereits am Anfang dieser Sendung zu hören war, die irgendwann diese Kröte schlucken musste. Ihr Vater war an einem fahrbaren KZ beteiligt und hat auch nach dem Krieg gemordet. Die Folge dieser Erinnerung, sie hat die ersten 10 Jahre ihres Lebens komplett aus der Erinnerung gestrichen und sie hatte in späteren Jahren eine hohe Piepsstimme, wie ein kleines Mädchen. Dann kam der Wandel, das Sichstellen. Und plötzlich hörte sie vor wenigen Tagen ihre eigene Stimme im Deutschlandfunk. Sie reagierte tief bewegt und sagt, ich klinge ja wieder ganz normal. Plötzlich ist ihre Wohnung wieder voller Bilder und Kerzen. Zuvor waren die Wände kahl. Die 70-Jährige reibt sich die Augen, wenn sie in den Spiegel sieht.
Ich bin befreit von den Altlasten. Meine Wohnung ist befreit von Altlasten. Mein Keller ist leer. Also besser kann es mir gar nicht gehen. Und das war wichtig, auch diesen ganzen Hass, den ich hatte, dass ich den zu Papier gebracht habe. Dass der aus mir raus ist.
Nun sagen uns ja viele, nicht nur Psychologen, dass wir, wenn wir, sagen wir, in Gelassenheit älter werden wollen, Frieden mit unseren Eltern haben müssen.
Ja.
Haben Sie das hinbekommen?
Das habe ich hinbekommen. Ich konnte sogar meinen Eltern verzeihen, sogar meiner Mutter. Allerdings erst in diesem Jahr.
Wie haben Sie das hinbekommen?
Ich habe ihr ganz viele Briefe geschrieben. Dann Ich bin auf Rheinbrücke gegangen, habe die zerrissen, damit sie auch ja erreichen. Das war wichtig für mich. Und dann mit dem Lautlesen, da hat das dann so einen Schnitt gemacht. Ja, und mit meinem Vater, da bin ich ja sogar zur Polizei gegangen und wollte den anzeigen. Aber ich wollte mich aus dem Bann befreien. Ich wollte ihm zeigen, ich schweige nicht mehr.
Können Sie akzeptieren, dass Ihr Vater eine helle und dunkle Seite hatte? Ist das die Lösung?
Ja, ja, ja. Da habe ich immer gedacht, ich bin ja selber schuld. Ich habe mich ja nicht gewehrt. Ich habe ja nicht geschrien, ich bin ja nicht weggelaufen. Ich habe ja alles machen lassen und mitgemacht. Und auch wenn die Ärzte mir gesagt haben, sie waren ein Kind, das ging ja gar nicht, bis das erstmal in mein Bewusstsein gedrungen war.
Wann konnten Sie das erste Mal über diese Mauer drüber steigen?
Das war 1990 war das. Also mein Lebenslauf begann ja mit 10 Jahren. Die ersten 10 Jahre waren ja, die habe ich ja so eingemauert, Schloss drum, wieder eine Mauer. Die waren total weg. Und als ich meinen verstorbenen Lebenspartner kennengelernt habe, mit dem hat alles begonnen. Der hatte mich dann gefragt, ich möchte dich gerne näher kennenlernen, aber ich möchte die Frau hinter der Mauer kennenlernen. Und da gucke ich den auch wieder an. Sagt er, ich werde die Mauer abbauen. Ich habe genügend Werkzeug. Willst du dich drauf einlassen? Jetzt bin ich frei. Das sieht man auch an meiner Wohnung. Das ist die erste Wohnung, in der die Wände voll hängen. Und vorher meine Wohnung, da standen meine Möbel drin, da waren meine Sachen drin und mehr aber nicht.
War ich bei ihr auf dem Arm. Und es muss in Wien gewesen sein, weil ich bin in Wien geboren. Und es kam die Bombardierung, vor allem die Russen, erst zu Ende des Krieges. Und daher habe ich auch die Erinnerung sehr klar, denn ich war 3 Jahre alt. Und sie hat dann immer mich auf den Arm genommen, getanzt, weil sie in der Angst, wenn ihr was passiert, mich nicht zurücklassen wollte während der Bombardierung.
Und das Lied, das sie gesungen hat?
Ich tanze mit dir in den Himmel hinein.
Das wurde Ihnen später erst klar, was Sie da gesagt haben.
Das wurde mir erst vor 5 Jahren etwa klar, ja.
Das Ende des Schweigens. Die Kriegsgeneration redet sich von der Seele, was sie als Kind erlebt hat. Sie hörten das Wochenendjournal. Danke unserem Studiogast Werner Hübner, Psychotherapeut in Köln. Danke fürs Mitmachen und auch Ihnen danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrich Gieneiger. Nach uns Klassik, Pop etc. Heute mit der Schriftstellerin Katja Lange-Müller.